ARD.
Ja, ich starte hier einfach, oder? Was soll ich einfach mal loslegen?
Ja.
Okay, mach ich mal.
Mit Anke, Enke und Christian, die sind im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag? Oh. Wie war der Tag? Oh. Wie war der Tag?
Ich mochte schon dein Ja, das gerade. Das,
ja.
Das, ja. So, kann es sein, dass du genau 2 Stunden geschlafen hast heute?
Na,
oh.
Ich denke, es sind 4 geworden.
Krasse Sache, ja. Krasse Sache. Okay, ja. Aber du siehst extrem wach aus. Also ich muss sagen, du siehst wirklich wach aus. Und heute hast du auch diese Brille oder eine Brille, die ich auch so gerne mag. Du hast heute wieder so eine runde Brille. Das ist voll süß.
Ja. Ich zieh immer eine an, die hier, die rumliegt. In unserem Studio, das du mir eingerichtet hast.
Studio.
Gleiche. Ach, du denkst an Studio von Genesis. Ich dachte an
Studio.
Okay, nee, denke an gleicher Schnitt, neuer Look. Studio Line.
Ach, Studio da denkst Line. Du. Ja. Mhm. Und bei uns ist es ja so ein Witz. In unserer Anfangszeit des Radios, vor knapp 30 Jahren, ja, da war dieser Hit im Radio, Studio. Und wie oft haben wir als Radiomoderatorinnen haben wir das gemacht. Ja, und blablabla hier. Und Phil Collins hat diesen Song aufgenommen in einem Studio. Irgendwie sowas Ähnliches haben wir
den
doch alle gemacht.
Den habe ich nie gemacht, den Witz. Hast du den gemacht?
Bestimmt. Hundertprozentig.
Nee, okay.
Ui. Hundertprozentig. Oh, pass auf. Mal gucken, ob ich das finde. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Also wir nehmen eine Hörererektion von Donnerstag einfach jetzt schon mal, weil es gerade so passt, weil wir über alte Radiozeiten reden.
Sehr gut.
Und da ist die Frage, ob du dich daran erinnern kannst. Also Jürgen Elvers hat uns geschrieben. Mhm. Und zwar aus Trondheim kommt der. Der wohnt in Trondheim.
Ja.
Jürgen Elvers. So. Gern. Anke wird sich nicht erinnern. Und dann schreibt er, die Story passt auch nicht wirklich in den Podcast, aber vielleicht erzählst du sie Anke mal, wenn das Band aus ist.
Das finde ich Band. Schon gut, Band.
Weißt du, schon das Band.
Früher der ist schon hat man in noch unserer Welt.
Bändern
der ist
gearbeitet.
Auch schwer hängen geblieben.
Folgende Situation. Mhm. Anke moderiert eine Sendung für SWF3 damals. Mhm. So hieß der Sendung noch.
Ja.
Sie kündigt Christian an, der ungewöhnlich gut gelaunt ins Studio kommt. Da frage ich mich schon, wann kann das gewesen sein? Zu welcher Uhrzeit? Vielleicht möglicherweise hast du am Samstagabend gesendet, so eine Sendung wie Blind Date bis Mitternacht und ich hatte Sendung ab, ich habe keine Ahnung, wann ich nach dir gekommen bin.
Ich habe ganz andere Fragen. Warum hat denn Jürgen so eine Aufnahme? Oder ist es eine
Erinnerung?
Erinnert
sich nur dran, glaube ich.
Ah, okay,
genau, also Grund für seine gute Laune, sein absoluter Lieblingsfilm, erscheint an diesem Tag auf DVD. Welcher das ist, wollte er nicht verraten. Aber er wollte eine kleine Szene vorbereiten, die er den HörerInnen vorspielen wollte. Und die sollten dann raten und anrufen. Nach einer Musik ging es los. Was dann kam, war etwas konfus, da ich es nicht zuordnen konnte. Kann ich es nur so in etwa wiedergeben und nur so, wie ich es verstanden habe. Und zwar Doppelpunkt. Eine einzelne Person mit psychischen Problemen hält einen konfusen Monolog. Mit sich selbst spricht sie ins Telefon. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Szene spielt im Hochhaus. Weiß aber nicht, wie ich darauf komme. Schwierig. Und war das ernst gemeint? Ich habe keine Ahnung. Mir fällt spontan ein Titel zur Szene ein, mit dem aber nur ein Blumentopf zu gewinnen wäre, wenn das Ganze als Scherz gemeint gewesen wäre. Aber es ruft jemand an, der den Film kennt und die Lösung nennen kann. So, ich total ratlos jetzt. Ein
das
Film?
Das ist ja
Monolog,
das größte Rätsel des Tages.
Mit psychischem Problem, möglicherweise Hochhaus.
Hochhaus?
Ich habe keine Ahnung.
Na.
Ist ja
steht für Jahrzehnte
her.
Ja.
Also, es ruft jemand an, der die Lösung nennen kann. Schlaflos in Seattle.
Nein.
Ein Film, dessen Namen ich schon gehört hatte, den ich aber bis heute nicht gesehen habe. Langweilig. Oh, haben wir das hier?
Bitte aufhören, ich bin gelangweilt.
Ah ja, stimmt, langweilig gibt es ja gar nicht. Es gibt nur bitte aufhören. Ja.
Bitte aufhören.
Ich bringe das aber auch gar nicht mit Sleepless in Seattle in Verbindung.
Ich fürchte auch, dass ich den Film nur einmal gesehen habe, den auch toll fand wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Weil das clever gemacht war alles. Und weil man da auch, also weil ich da auch Tom Hanks gerne gesehen habe, aber ich weiß nichts mehr über den Film.
Also ich weiß schon noch etwas über den Film, aber mit psychischen Problemen. Also gut, er ist jetzt Witwer und ist natürlich total traurig und er will nicht daten. Aber Hochhaus, keine Ahnung, war ja auch nur eine Vermutung.
Nee, Hochhaus, wo haben die sich denn Wo haben die sich denn getroffen? Die haben sich doch dann auf dem Empire State Building
jetzt
getroffen.
Jetzt verstehe ich, das meint der mit Hochhaus oben, oder? Auf dem Empire State Building. Mhm. Sie begegnen die beiden sich. Ich ja, glaube, selbstverständlich.
Ja.
Aber ich weiß nur, dieses Konfus ins Telefon, das weiß ich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall schreibt er dann noch weiter, meine Lösung wäre irgendwie witziger gewesen. So, gegen Ende der Sendung habe ich allen Mut zusammengenommen und doch noch angerufen. Ich hatte tatsächlich Anke am Telefon. Unglaublich. Ich erkläre ihr, dass ihr das Rätsel falsch aufgelöst habt. Und ich sage ihr die korrekte Lösung. Das Schweigen der Lämmle. Also damals gab es ja die Radiopsychologin bei uns,
stimmt.
Brigitte Lämmle.
Ja.
Das Schweigen der Lämmle. Und dann, Anke sagt tatsächlich, dass das sehr lustig sei.
Ja.
Und ich würde es ihr heute nicht verdenken, wenn diese Reaktion eher ihrer Höflichkeit als ihrer Ehrlichkeit geschuldet gewesen wäre. Leider, sagt sie, aber bekäme sie das nicht mehr in die Sendung, denn von der Hörerschaft hatte sie sich schon verabschiedet. Muss also kurz davor gewesen sein, kurz vor Ende der Sendung.
Dann bin ich nur noch mal ans Telefon gegangen,
ja,
und
genau.
hab die Anrufe entgegengenommen, bevor ich das, dir das Studio überlassen habe. Ja, das ist ja eine skurrile Geschichte. Ich habe ja null... Was heißt null? Aber man hat natürlich Erinnerungen, aber man kann sich an so konkrete Sachen nicht mehr erinnern, glaube ich, oder?
Wir können uns ja jetzt schon nicht daran erinnern, was wir vor 10 Jahren erzählt haben, wenn uns einer mal einen Ausschnitt zuschickt.
Ah, ja,
also
ja,
das
ja,
muss man sich auch mal überlegen. So, und jetzt habe ich also viele 100 Jahre später, sagt er, immer noch diese schöne Erinnerung an ein kurzes Telefonat mit Anke. Und okay. Ich kann gut damit leben, dass sie sich nicht daran erinnert.
Ja. Natürlich nicht. Das wäre jetzt auch gelogen.
Wie gesagt, nicht für den Podcast, sagt er. Denn wer erinnert sich schon an Brigitte Lämmle? Naja, so. Und dann noch die Idee, dass sie irgendwas mit meinem Unfug von vor ewigen Zeiten zu tun haben könnte. Und was ist dieser Mist gegen das, was die Lieblinge sonst so präsentiert? Ja, das kommt dann ja auch wieder am Donnerstag. Alles Liebe, viele Grüße aus Trondheim in Norwegen ist das ja. Trondheim in Norwegen.
Oh, wow.
Da hört er uns. So,
wow. Das
fiel mir jetzt noch so ganz kurz ein.
Wow.
Ja. Hast du eigentlich das Buch von Mascha Kaleko noch an deinem Tisch liegen gerade?
Ja.
Das ist ganz gut. Kannst du nachher...
Brauchst du ein Gedicht?
Eventuell erst am Donnerstag, ich weiß es nicht genau. denn mittlerweile wird so viel Bezug genommen auf Mascha Kaleko, auf ihre Gedichte, die Menschen helfen. Und ich glaube, für Donnerstag, weiß ich jetzt schon, haben wir auch so das ein oder andere dabei. Eventuell passt es dann ganz schön, dass du nochmal wieder ein Gedicht da rausholen kannst.
Gibt's was Neues zur Plakette? Du weißt, dass ich im nächsten Jahr in New York bin.
Boah, du bist in New York.
Ich kann vor Ort auch vielleicht einen Behördengang machen. Also wenn ich mich jetzt anmelde, wenn ich mir jetzt einen Termin hole, weißt du, für April, dann kann ich doch da vor Ort auch vielleicht ein Gespräch führen.
Ja, könntest du ganz kurz noch mal erzählen, was es mit der Plakette von Mascha Kaleko, unserer geliebten Dichterin, auf sich hat? In der Zwischenzeit suche ich von Anke den aktuellen Stand raus, also Anke Rostek.
Von der anderen Anke, ja. Also, ihr müsst wissen, dass Mascha Kaleko, unsere Lieblingsdichterin, sage ich jetzt mal einfach.
Ja, definitiv.
Dass Mascha Kaleko unter anderem mal in New York gelebt hat und in der Minetta Lane. Und dass es mindestens ein Gedicht gibt, in dem sie sagt, wenn es an irgendeinem Gebäude eine Gedenkplakette geben sollte, eine Gedenkplatte an mich, dann doch bitte hier. Und eigentlich müssten wir glatt dieses Gedicht nochmal rausfinden.
Das ist ja lustig, daran kann ich mich nicht mal erinnern, dass sie so etwas sogar erwähnt hat. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen in der Zwischenzeit.
Aber das ist doch der verrückte.
Ja, aber ich habe das vergessen gehabt.
So, pass auf, ich gucke mal, ob ich das, also pass auf.
Ja.
Die Gedenktafel wurde angebracht, der Anlass war ihr 100. Geburtstag 2007 und Folgendes steht drauf. When years from now, in times of peace,
es steht hier auf der Plakette,
the country's deputies will increase. Ich muss das mal größer machen. For this concern may be no need. Which was MK's favorite place that the here lived plaque should now grace? My vote goes to Minetta Street. Ich wiederhole nochmal, ich habe das ganz schlecht vorgelesen. When years from now, in times of peace, also hier kommt die deutsche Übersetzung, die auch auf der Plakette steht, wenn einst in friedlicheren Zeiten, the country's disputes, ich habe deputies gelesen, ich döde, war so klein, the country's disputes will increase, die Länder um das Vorrecht streiten, for this concern may be no need, scheint die Besorgnis auch verfrüht. Well, which was MK's favorite place? Tja, welches von MKs, also Mascha Kalekos Quartieren, that the here lived plaque now shall grace, soll die hier wohnte Tafel zieren? My vote goes to Minetta Street. Ich stimme für Minetta Street. Das ist so, das ist auch wieder so entzückend, dass sie sagt, sollten sich irgendwann mal alle streiten. Na, wer hat das Recht auf so eine, ne, auf so eine Tafel? Und in Klammern sagt sie, ehrlich gesagt, möchte ich mir darauf nichts einbilden. Ich glaube, das wird nicht stattfinden. Und nun gibt es diese Plakette dort an der Minetta Street und ein Liebling
schon,
war
schon
dort.
Schon seit langer Zeit.
Naja, 2007. Ja, und es hat stattgefunden Jahre. Und ihre Zweifel und ihre Bescheidenheit haben nicht gewonnen, sondern die Tafel hat gewonnen. Und ein Liebling war dort und hat gesehen, dass die in einem total schlechten Zustand ist. Und es ist
man kann es kaum noch lesen. Die sieht erbärmlich aus.
Ja, also here lived from 1942 to 1959. Das sind immerhin 17 Jahre. Poet Mascha Kalekho, die lebte von 1907 bis 1975 with her husband, composer, musical director and scholar Remyo Vinaver, Name falsch ausgesprochen, and her son, writer, director and lyricist Steven. Ganz tragisch, den hat sie ja so sehr geliebt, den Sohn, und der ist viel zu früh gestorben. Ja. So, und wie ist das jetzt mit dieser Tafel? Wer ist dafür zuständig, haben wir uns überlegt. Wer könnte die polieren, wer könnte eine neue vielleicht sogar herstellen.
Wir wollen das machen. Ne?
Wir machen das.
Zusammen, ich glaube, Anke ist auch mit dabei, die andere Anke.
Genau.
Mein Freund Martin Wacker ist auch mit dabei. Ja. Der hat es zuletzt gesehen in New York und hatte die Idee, ob wir nicht irgendwie was starten können, um diese Plakette zu ersetzen, zu restaurieren, was auch immer.
Ja.
Und unsere Anke-Redakteurin in Residence, muss man sagen, Anke Rostek aus Frankfurt, hat sich dahinter geklemmt, hat diverse angeschrieben, auch in New York, die Behörden. Und dann ist sie letztendlich gelandet bei Frau Westphal, der Tochter der Nachlassverwalterin von Mascha Kalekho aus der Schweiz, die vor kurzem erst gestorben ist. Und die Tochter, und das schreibt Anke jetzt, hat sich bei mir mit beigefügten, sehr freundlichen und hoffnungsvoll stimmenden E-Mail gemeldet.
Nein.
Bis dato allerdings noch keine Rückmeldung. Das waren die anderen Dinge, die sie probiert hatte. Vom Literaturarchiv und dem DOT. Das ist Department
jetzt frisch,
of Transport
ist das,
in New York. Die haben, gesagt, wir kümmern uns drum.
Warte mal, sie hat sich jetzt aktuell gemeldet oder reden wir von dem, was schon passiert ist?
Nee, gleich lese ich dir vor die Nachricht von Frau Westphal. Die hat sich gemeldet, Frau Westphal.
Ja.
Diese anderen Pferde, die sie im Rennen hatte, Department of Transport in New York, die hatten ja auch zurückgeschrieben mit einem Formschreiben. Noch nichts gehört. Literaturarchiv in Marbach, auch noch nichts gehört. Ich hätte DTV auch noch angeschrieben, das ist der Verlag, aber Frau Westphal hat hier sicherlich gute Kontakte. So, und dann hat sie geschrieben, Jessica Westphal heißt sie. Liebe Frau Rostek, ich versuche über den DTV Nachforschung anzustellen, wer damals die Tafel initiiert hatte. Meine Mutter flog zur Enthüllung hin, daran kann ich mich erinnern. Ich hoffe, ich kann Ihnen bald Auskunft geben. Mit herzlichen Grüßen vom Genfer See in der Schweiz. Jessica Westphal. Also Jessica kümmert sich drum.
Die ist dran.
Also sie
ist
dran.
Das ist schön, Chris. Ja, das ist die schöne Nachricht des Tages.
Ja, und wir werden dann hoffentlich zu viert oder wer auch immer sich noch daran beteiligt, vielleicht beteiligt Jessica Westphal sich auch.
Ja.
Ja, wir werden diese Tafel restaurieren oder eine neue dort installieren oder was auch immer. Naja.
Also gucke, ich bin im April wieder in New York. Ich muss ja immer 2 Jahre warten. Das habe ich mir selber auferlegt, weil ich so eine schlechte Laune schwur mit mir selber.
Ja.
Man macht nicht mehr so viel Langstreckenflüge. Habe ich jetzt davon, dass ich so konsequent bin in manchen Punkten und freue mich jetzt schon, weil ich glaube, dass Vorfreude eine feine Sache ist.
Vorfreude ist das Beste.
Oder?
Ja, wobei ich das nie so ganz nachvollziehen konnte. Aber ich habe ja mit einem Experten gesprochen, haben wir hier vielleicht auch schon mal erwähnt, dass Vorfreude glücklicher macht. Also wenn wir nur davon reden, was macht uns Menschen glücklich, was wirkt körperlich, dass Vorfreude glücklicher macht als der Urlaub, das Ereignis selber. Das kann trotzdem ganz toll sein.
Ja,
also das Konzert, auf das du dich freust, der Urlaub, auf den du dich freust, die sind vielleicht auch toll.
Ja.
Aber sie werden dich am Ende nicht so glücklich machen wie die Vorfreude. Und das finde ich faszinierend, dass das bei uns Menschen funktioniert.
Finde ich auch, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Also das kann ja wohl nicht sein.
Doch.
So, ich geh mal schnell 264. Ich bin in meinem Mascha Kalekho Buch
ja.
und gucke.
Was ist auf 264?
Da ist noch was von Minetta. Ich habe einfach bei M geguckt.
Ah ja, sehr cool.
Das ist ja schon der pure Luxus, wenn man das komplette Verzeichnis hat und einfach nur glotzen muss. 249, was laber ich? Pass auf, 249.
Dann hat sie doch länger gelebt in den USA, in New York, als ich dachte. Ich dachte, so, es seien nur irgendwie so 4-5 Jahre gewesen, aber es sind mehr.
Schnallt euch an, das ist ein, das, was ich euch vorgelesen habe, ist die letzte Strophe aus einem langen Gedicht.
Oh,
soll ich das lange Gedicht, haben wir so viel Zeit?
Ja, wir haben Zeit.
Es sind viele Strophen, es geht los. Minetta Street.
Wie viele? Mehr als 99?
2, 4, 6, 8, 10. Und die 11. ist die,
ja,
ist die,
machen
die
wir.
Ihr gehört habt.
Ja, hau rein, ich freue mich da sehr.
Es ist ja wie eine Erzählung, es ist ja wie eine Lieblingsgeschichte. Ich bin vor jenen 1000 Jahren viel in der Welt herumgefahren. Schön war die Fremde, doch Ersatz, mein Heimweh hieß Savignyplatz. Ist das toll, Berlin.
Berlin,
gestern
Savignyplatz.
Haben wir den Savignyplatz gesprochen mit Basti.
Heimweh, also sie musste ja vor den Nazis flüchten, ne? Klar, als Jüdin. Mhm.
Weiß Gott, ich habe unterdessen recht viel Adressen schon vergessen.
Oh, schön.
Wenn's heute mich nach zu Hause zieht, so heißt der Ort Minetta Street. Minetta Street ist eine Gasse, aus Höflichkeit nur Street genannt, im Village, wo die Künstlerklasse New Yorks ihr kleinen Montmartre fand. Hier gehen die Mädchen kurz geschoren, die Jünglinge im langen Haar. Hier nennt sich jede Kammer Studio und jede Schenke Künstlerbar. Trotz deines Talmi und Lametta, du auch Bohème in Reinkultur, gehört mein Herz dir längst, Minetta, und nicht des Reimes wegen nur. Auf hohem Fuß leb ich, verbatim. Oh, das haben wir schon mal nachgeguckt, was das heißt.
Ach, verbatim, ja. Haben wir wieder.
Vier Treppen hoch mit Mann und Kind, wo wir zuweilen außer Atem, doch niemals ohne Himmel sind. Gott, ist das schön. Wir sehen sie doch die Treppen hochsteigen, dann kommen sie außer Atem an, aber haben einen schönen Blick aus ihrem Dachfenster. Hier, wo der Jünger des Picasso mit Ismus malt statt Genius, Ism, natürlich im Englischen, schwang der Indianer einst sein Lasso, rauschte der Old Minetta-Fluss.
Oh, der Old Minetta-Fluss.
Mhm. Jetzt so wieder, wir haben das Gedicht schon mal gelesen, Chrissy, wir haben es einfach vergessen.
Nein, aber das habe ich nicht gelesen. Das habe ich noch nie gehört, dieses ganz große, lange.
Okay.
Habe ich noch nie gehört.
Gut. Du hörst ihn unterirdisch hasten, wenn er vom Eis erwacht im Lenz, im Penguin, wo die Literasten sich raufen um die Existenz. Oh mein Gott.
Literasten, ja.
So gut. Sein Murmeln klingt durch meine Träume, oft wie ein Quell im Odenwald. Wacht man dann auf, so sind die Bäume Laternen nur im Stadtasphalt. Und doch, trotz Talmi und Lametta, in Poetry und auch in Prose, sing ich dein Lob, my dear Minetta, und nicht des Reimes wegen bloß. Wenn einst in friedlicheren Zeiten die Länder um das Vorrecht streiten, scheint die Besorgnis auch verfrüht, tja, welches von MKs Quartieren soll die hier wohnte Tafel zieren? Ich stimme für Minetta Street. Ich kann mich ja minütlich in die verknallen, einfach.
Geht mir genauso. Wirklich. Und ich freue mich, dass ich ein Leben lang einfach Gedichte zu entdecken habe von ihr. Ja, denn so viele kannst du ja auf einmal gar nicht lesen, weil sie so viel geschrieben hat. Das ist aber ganz schön.
Ein Fluss rauscht also unter dem. Ein Fluss gab der Straße den Namen und rauscht im Grunde noch unter dem Haus durch. Ja, na, das ist ja mal ein Bild.
Ja. Also da werden wir sicherlich weiterkommen in den nächsten Tagen und Wochen. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Aber trotzdem, damit wir nicht ganz doof bleiben, schaue ich nach, was Verbatim heißt.
Verbatim heißt wörtlich. Word by word, sozusagen.
Oh no.
Literally. Das heißt einfach nur wörtlich. Verbatim.
Das ist aber gut zu wissen. Ja. Kann man das mal einschmeißen irgendwo oder klingt das blöd?
Ich bin gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Ich weiß doch gar nicht,
wie man Verbatim einsetzen kann. Also Verbatim, das ist also Verbatim eine Frechheit. Nein, Verbatim, keine Ahnung.
Nee, dann braucht man es nicht. Also man sollte sich ja auch nicht klüger machen, als man ist. Schade.
Ja, ich meine Verbatim im Duden. Gut, wir können kurz gucken, was gut. Ist vielleicht zu kompliziert.
So, Chrissy, ich habe ein Ratespiel für dich. Sind wir durch mit Mascha?
Ja, aber noch nicht mit Gedichten.
Okay.
Ich habe ein englisches Gedicht. Ich war ja in London, vorletzte Woche, glaube ich, war das.
Ja.
Und habe ich auch in der Lyrikabteilung habe ich wieder neue DichterInnen entdeckt. Und ich habe ein Buch aufgeschlagen. Ich habe es mir nicht gekauft. Es war mir zu teuer.
Hast du einen Lieblingsladen, einen Lieblingsbuchladen in London?
Na, meistens gehe ich zu Foyles, weil die so viel haben. In dem Fall war ich aber bei Foyles.
Denn Foyles ist gut und schön und da kriegt man auch alles.
Aber
es ist natürlich.
Aber die haben alles.
Die haben alles, aber es hat nicht die Gemütlichkeit einer kleinen, süßen Buchhandlung, logisch.
Ja, aber trotzdem. Aber in sich auch viele kleine gemütliche Inseln.
Aber warte, du hast es dir nicht gekauft, weil es dir zu teuer war. Frag mich mal hier mit dem Schuber, wie lange ich gekämpft habe, bis ich entschieden habe, ich nehme es.
Ich hab den bis heute noch nicht, aber ich spiele immer mit dem Gedanken ab und zu, der kostet ja irgendwie fast 200 Euro oder sowas, glaube ich. Ich spiele mal mit dem Gedanken, wird den dann doch irgendwann noch mal zu kaufen.
Da musst du immer so,
irgendwann gibt es den nicht mehr, sage ich dir jetzt schon.
Oh.
Der ist nur begrenzt aufgesetzt worden. Okay, auf jeden Fall. Das ist ein Buch gewesen, das heißt The Orange. Und Wendy Cape ist die Dichterin. So, und es ist ein wirklich ganz kurzes Gedicht.
Warte mal, du gehst in diesen Laden rein, gehst in die Lyrikabteilung und greifst dir ein Buch aus dem Regal und denkst, ich schau mal rein.
Ich gucke natürlich auf den interessanten Titel. Manche sind ja auch besonders ausgestellt, weil sie neu sind und die fallen einem sofort natürlich ins Auge. Witzigerweise, ich habe ein Buch aber gekauft. Ich habe ein Buch gekauft. Aber ich zitiere kurz etwas aus einem Buch, was ich nicht gekauft habe. Es ist wirklich ein kurzes Gedicht.
Ja.
Und es heißt Two Cures for Love.
Wie man heilen kann.
Liebe heilen kann.
Ja.
Wie man von der Liebe erlöst werden kann. So, also ich zitiere jetzt das komplette Gedicht.
Ja.
Okay?
Ja.
Two cures of love. For love. Two cures for love. Number one, don't see him, don't phone or write a letter. Number two, the easy way. Get to know him better. Ist das gut oder ist das gut?
Oh, das ist ja okay.
Ich weiß, two cures for love. Don't see him, don't phone or write a letter. Or the easy way. Get to know him better.
Lass
mal jemanden besser kennen, dann hat sich das von selber erledigt.
Telefonier nicht mit ihm, schreib nicht. Oder zweitens, der leichtere Weg, lern ihn besser kennen.
Ja.
Und dann wirst du, ne, das ist
entliebst du dich automatisch.
Dann entliebst du dich.
Es ist ja auch was dran, muss man auch ganz ehrlich sagen. Je mehr wir jemanden kennen, weil wir uns natürlich dieses Fantasiegebilde am Anfang noch so aufgebaut haben in unserem Kopf. Und am Ende sind wir einfach alles wahnsinnig komplizierte Gestalten. Also man muss viele Augen zudrücken manchmal, damit sowas Leben lang hält.
Was weißt du denn über die Autorin?
Ich weiß gar nichts über Wendy Cape. Ich muss mal ganz kurz das andere Buch hier holen. Das habe ich hier auf dem Fenster sitzen.
Ist das interessant?
Das habe ich gar nicht. Okay. Nee, das habe ich irgendwo anders im Haus. Ich glaube, das hatte ich mit auf Reisen und habe aber nicht reingeguckt.
Ja.
Das war mit sehr originellen und sehr witzigen Gedichten. Kann ich nächste Woche vielleicht mal was zu sagen.
Okay.
Ich weiß über Wendy Cape nichts.
Ach so, okay. Aber das wäre ja jetzt interessant zu wissen, ob das aktuell ist. Weißt du?
Das ist ein aktuelles Buch. Also das weiß ich.
Okay.
Das ist ein aktuelles Buch.
Mhm.
Orange. Naja, was wolltest denn du noch erzählen jetzt gerade? Du hast gerade angesetzt.
Ich wollte nur ein Ratespiel mit dir machen.
Ja, ja, hau rein. Überleg. Also du.
Ich drehe gerade. Und,
perfekt zusammen.
Ja, wie formuliere ich jetzt?
Muss man sagen, die nächste Staffel.
Und hat es schon mal stattgefunden, dass ich jemanden kennengelernt habe bei Dreharbeiten? Und mit dieser Person mich über dich unterhalten konnte, weil ich den Eindruck hatte, oh, die kennt dich ja auch ganz gut?
Vermutlich nicht.
Ja, ist eine Premiere. Wer ist es?
Ja, das ist Lou.
Ach, du weißt es. Tolles Ratespiel.
Ja, musste ich jetzt so tun. Ich kam jetzt natürlich auf Lou, weil ich wusste ja auch, dass Lou mit dir dreht.
Ja.
Lou Strenger, mit der ich neulich einen Podcast aufgezeichnet habe. Die du auch mal im Theater gesehen hattest in Düsseldorf. Da macht
sie
das Solostück Prima Fazia. Du kanntest sie von der Bühne,
ja,
genau.
Ja, ich kannte sie nicht aus dem Fernsehen, aber sie hat schon tolle Sachen gemacht. Aber habe ich alles gar nicht mitbekommen.
Ich auch nicht. Sie ist bei der Heute-Show auf jeden Fall auch dabei. Aber ich gucke die ja auch nie, Heute-Show. Aber da ist sie auch mit im Team mittlerweile.
Und in der neuen Staffel Sketch History, die kann alles. Also die kann lustige Sachen spielen, die kann auf dem Theater, auf der Theaterbühne Spitzenperformances hinballern und das ist echt eine tolle. Und dann lernt man die noch kennen und dann spielt die bei uns noch so eine verrückte Rolle und sieht auch so beknackt aus in der Rolle.
Okay.
Und dann sprechen wir noch über dich morgens in der Maske, im Maskenmobil, während wir beide zurechtgemacht werden und uns verwandeln oder verwandelt werden. Das ist schon eine skurrile Situation. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ne? Du bist irgendwo in deinem anderen beruflichen Kontext und sprichst mit jemandem über mich. Also das wäre jetzt so die Analogie, dass man auch so denkt, wie kann das sein, dass ein fremder Mensch meinen anderen Menschen so gut oder mit meinem anderen Menschen zu tun hat.
Ja. Wobei du wusstest, dass ich mit ihr gesprochen habe neulich.
Ja, das wusstest
du ja auch.
Aber dann sitzt da so, da sitzt da dieser Mensch und es ist so, und man teilt sowas. Und das ist das Gegenteil von dem Gedicht, das du gerade zitiert hast, dass man so eine Nähe herstellt und merkt, wie stark Freundschaft ist und wie gut es ist, jemanden gut zu kennen.
Ja.
Also richtig gut zu kennen und zu merken, je mehr ich diesen Menschen kennenlerne, je besser ich ihn kennenlerne, desto klarer ist mir, dass ich den nicht mehr aus meinem Leben lasse. Also das Gegenteil des Gedichts.
Ja, das ist gut. Wenn du mich nicht mehr aus deinem Leben lässt, das ist gut.
Weil wir natürlich auch kein Paar sind. Aber wir sind privat ja ein Paar.
Wir sind ja auch privat ein Paar.
Wissen die wenigsten. Naja.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Zeitungsausschnitt noch habe aus dem Gong. Gibt es den Gong noch? Es war eine Fernsehzeitschrift früher. Der Gong. Aber das wissen wir noch, dass es im Gong war einfach. Da waren wir abgebildet. Da gab es einen kleinen Artikel über uns,
so
als wir nachts Radio gemacht haben zusammen früher. Und dann stand unten drunter auch privat ein Paar. Und es ist einfach so lustig.
Aber wir wissen ja bis heute nicht, wir kennen auch den Urheber dieses Satzes nicht. Wir wissen ja bis heute nicht, wie dieser Mensch darauf kam, das zu schreiben. Was ist das denn, weißt du?
Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen, dass da jemand das einfach so behauptet. Oder war es ein Witz und wir haben es nur nicht gecheckt?
Nee, das ist ja schon ernsthaft.
Ja, okay. Aber wollte ich dir nur sagen, dass das ein schöner Moment war.
Cool.
Und ein schöner Zustand, auch zu wissen, man teilt dann was miteinander, mit einem fremden Menschen. Aber es war toll.
Ich war ja in London und mir ist zum ersten Mal, beziehungsweise ich war natürlich, glaube ich, ich war im Januar 25 schon mal in London und damals war mir nicht aufgefallen, dass es, und du kennst ja auch diesen wunderbaren U-Bahn-Plan von London, der ist ja Kult, gibt es ja auf Taschen und was auch immer, Postern und so. Und da sind ja auch die sogenannten Overground-Linien mit drauf, nicht nur die Underground, sondern auch ein paar Linien gehen ja, das sind eher so Züge statt U-Bahn. Und das sind die sogenannten Overground-Linien. Und die haben auch Farben.
Ja.
Und diese Overground-Linien oder 6 von ihnen haben neue Namen.
Oh, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich war doch jüngst da. Was ist denn jetzt los?
Und das ist ja das Interessante. Und jede dieser 6 Linien hat einen neuen Namen, ich glaube Ende 24, erhalten, um die Geschichte, die Kultur, die Vielfalt Londons zu würdigen.
Okay.
Und da heißt zum Beispiel eine, das ist zwischen Richmond und Stratford, da gibt es die ich weiß die Farbe jetzt allerdings nicht, aber egal, da gibt es die Mildmay-Linie.
Nochmal, die was?
Mildmay-Linie. Und nicht nur, was ist das für ein cooler Name? Wieso heißt denn die Mildmay-Linie? Was ist das?
Ja.
Und sie ist benannt nach einem Krankenhaus, nach einem Mildmay Mission Hospital in Shoreditch, das in den 1860er Jahren gegründet wurde und das eine entscheidende Rolle spielte während der HIV, während der AIDS-Krise und eines der ersten Krankenhäuser in Großbritannien war, das Betroffene behandelt hat.
Okay.
Ja, es liegt in der Nähe von Dalston und Canterbury, also entlang der heutigen Linie und steht für Mitgefühl, für Pflege und für Gemeinschaft. Und Prinzessin Diana war damals sehr eng mit Mildmay verbunden und hat das Krankenhaus mehrfach besucht im Rahmen ihres Engagements für HIV-Patienten.
Okay.
Und nach diesem Krankenhaus haben sie eine ganze Bahnlinie benannt, die Mildmay-Linie. Ist das nicht herrlich?
Oh, das ist toll.
Ich weiß. Dann gibt es, jetzt kommt das nächste, dann gibt es die Windrush-Linie.
Windrush-Linie
hieß früher irgendwie East London Line einfach, benannt nach der Windrush-Generation. Das sind Menschen aus der Karibik, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederaufbau Großbritanniens eingeladen wurden. Und ich glaube, man ist mit ihnen dann auch nicht gut umgegangen immer. Also das ist ein bisschen ein Problem, dieses Windrush. Aber und diese Linie führt durch viele Stadtteile mit stark afro-karibischer Prägung.
Ja.
Also das sind Brixton oder Peckham oder Crystal Palace. Und nimmt Bezug sozusagen auf Musik, Kultur, Identität und so, die auch diese Windrush Generation dann beigebracht hat. Ich find das total irre. Ja. Und es gab auch mal ein Kriegsschiff, das hieß die Windrush oder die Empire Windrush.
Okay.
HMT, Empire Windrush. Und die kam 48 Mal an. Das war so ein symbolischer Beginn der für die Einwanderung in Großbritannien. Also dann, mein Lieblingsname ist, man kann sich nicht vorstellen, ich meine, wir haben die Piccadilly Line und die Victoria Line. Wer in London schon mal war, kennt diese Namen. Die Northern Line.
Hammersmith, ich muss immer Hammersmith. Ich weiß auch nicht, warum.
Hammersmith
das meine
and City Line.
Immer,
und so. Ja. Mittlerweile gibt es die Elizabeth Line auch, die ist neu. Die führt zu diesem Olympiapark zum Beispiel. So, jetzt kommt die nächste Overground-Linie in London. Und zwar die Lioness Line.
Ist das schön.
Ich weiß, zwischen Euston und Watford Junction.
Aber dann denkst du, da bist du nur froh, weil du dann an Nicole Kidman denken kannst.
Ich habe den Film nicht mal gesehen.
Seid ihr nicht mehr zusammen? Seid ihr nicht mehr zusammen?
Nein, kurz davor war vorbei. Und ich wollte. Das hatte mich auch irgendwie verletzt. Okay. Deswegen.
Lioness, und wo kommt das her?
Ja, und zwar, es ist der Spitzname für die englischen Fußballfrauen. Ne, die Three Lions kennen wir ja, die immer auf dem Shirt sind. Three Lions on the shirt. Da, 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 da. Und die Lionesses, das sind die englischen Nationalspielerinnen im Fußball. Ich weiß. Und die haben ja Europameisterschaft gewonnen, 2022 im Wembley-Stadion sogar, das direkt an der Linie auch liegt. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Und natürlich mit dem Stadion. Genau.
Okay, oh, wie die, toll.
Eine Overground-Line, die für weibliche Stärke, für Gleichberechtigung und den modernen britischen Stolz steht, wie es hier heißt. Ja.
Okay.
Okay. Mhm. So. Auch interessanter Fakt, das habe ich noch gelesen, der historische EM-Triumph der Lionesses, das war natürlich ein großes Ding, inspirierte die Transport for London zu dieser Namenswahl, da die Linie viele fußballbegeisterte Gemeinden miteinander verbindet. Okay, das ist jetzt ein bisschen Blabla wahrscheinlich, aber was soll's. Dann gibt es die Weaver Line noch, als vierte von den sechs, benannt nach den Hugenotten-Seidenwebern, die sich im 17. und 18. Jahrhundert in Spitalfields dort niederließen. Viele dieser aus Frankreich geflohenen Handwerker arbeiteten in Bethnal Green und in Spitalfields, nahe der heutigen Strecke. So. Mhm. Auch da geht es um Einwanderungskultur und die Bedeutung für die Textilindustrie und so weiter und so fort. Und in Spitalfields kann man auch heute noch die typischen Weberhäuser mit den großen Atelierfenstern sehen, die viel Licht reingelassen haben für das Weben. Muss ich nächstes Mal hin? Habe ich auch noch nicht gesehen. So, dann die Suffragette-Linie.
Okay.
Ich finde das so schön. Benannt nach der Frauenbewegung, die für Wahlrecht gekämpft haben damals, die Suffragettes, die Suffragetten und insbesondere ihre Aktivistin Sylvia Pankhurst, die dabei war. So, und dann haben wir noch zum Schluss die Liberty-Linie, benannt nach der historischen Liberty of Havering, einem Gebiet mit besonderen Freiheitsrechten gegenüber der Krone.
Ui.
Ja, die hatten wohl rund um Romford gab es wohl da Selbstverwaltung für die, hier und da. Und der Romford Market besteht seit über 770 Jahren und geht auf Privilegien der Liberty of Havering zurück. Also jede Linie, jeder neue Name spiegelt eben ein anderes Kapitel der Londoner Geschichte wider. Von Migration über Gleichberechtigung, Gemeinschaft, Fürsorge, Tradition, Freiheit und so. Ich fand das hochspannend und ich finde das so schön.
Ja.
Die Malmö-Linie. Ja,
soll ich mal einen Kreis schließen? Das klingt wie abgesprochen, ist es aber natürlich nicht. Okay. Ich schließe jetzt einen Kreis.
Du ich habe auch gesehen, dass du gerade am Arbeiten warst, ein bisschen, dass du was nachgeguckt hast.
Genau.
Ich bin gespannt.
Du hast uns das Gedicht vorgelesen von Wendy Cape?
Wendy Cape, genau. Wendy Cape, The Orange,
Two Cures for Love. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt erzählst du von diesen Overground Lines und eine heißt Suffragette. Und schon als du das Gedicht vorgelesen hast, habe ich begonnen, nochmal nachzuschauen. Denn im Rahmen einer Lesereihe, an der ich auch teilnehme, Letters of Note, lese ich einen Brief vor, den Bertha Brewster, eine Suffragette, 1913 an den Herausgeber vom Daily Telegraph geschickt hat. Sie war eine Suffragette und hat also, die sind zum Teil im Gefängnis gelandet. Da gab es auch Todesfälle. Also die haben ja demonstriert dafür, dass Frauen wählen dürfen. 1913 hat die folgenden Brief geschrieben an den Herausgeber vom Daily Telegraph.
Okay. Ist das der Brief, den du auch auf der Bühne vorliest?
Mhm.
Cool, sag mal.
Everyone, ich lese ihn auf Deutsch vor, auf der Bühne. Ich lese ihn dir jetzt erstmal auf Englisch vor. Everyone seems, du kannst es ja versuchen zu übersetzen.
Hast du ihn denn auch auf Deutsch da? Dann könntest du ihn auch gleich auf Deutsch vorlesen. Also für all diejenigen, die jetzt nicht so gut Englisch verstehen.
Klingt auf Englisch so, das ist Schulenglisch, das kriegen wir hin.
Ja, okay, alles klar, machen wir.
Everyone seems to agree upon the necessity of putting a stop to suffragist outrages. Alle möchten gerne, dass es aufhört, diese Ausschreitungen rund um die Suffragetten. But no one seems certain how to do so. Aber niemand scheint zu wissen, wie man das jetzt macht. There are two, only two ways in which this can be done. Es gibt zwei und wirklich nur zwei Wege, das zu beenden. Both will be effectual und beide werden sehr wirkungsvoll sein. One, kill every woman in the United Kingdom.
Kill.
Dann ist endlich Schluss mit diesen doofen Frauen, die auf der Straße demonstrieren. Einfach alle töten. Two, give women the vote. Gebt den Frauen das Wahlrecht.
Ja, ja.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das zu beenden. Ihr müsst alle Frauen töten, wenn ihr keinen Bock mehr auf die habt. Oder ihr müsst sie wählen lassen. Ja. Dann ist Ruhe. Und das hat mich so an dein Gedicht erinnert. Und jetzt sprichst du auch noch von der Overground Line. Und da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, wann, dass es noch gar nicht so lange auch das Frauenwahlrecht gibt in Deutschland. Man würde jetzt denken, ja, seit 200-300 Jahren oder so. Nee. Also Deutschland war, weißt du das aus dem Kopf? Ich muss da auch nochmal nachschauen.
Frauenwahlrecht. Das kam wirklich sehr spät.
Ja, und das Interessante
also ich
ist, dass...
Ich traue mich jetzt gerade nicht 70er zu sagen, aber das ist schon
ein
bisschen...
Nein, das ist schon früher. Dass Skandinavien so früh dran war und dass auch Russland und Aserbaidschan zum Beispiel wesentlich früher dran war als Deutschland. Deutschland kam dann nach 1918. Seit 1918 gibt es
das. Seit 18 ist das okay.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das 100-Jährige groß gefeiert wurde in Deutschland vor einigen Jahren. Aber 1918 ist so, dass es wirklich letztes Jahrhundert war und nicht vorletztes oder vorletztes. Das ist schon seltsam. Also dieser Gedanke daran, dass bis dahin Frauen nicht wählen durften, das ist so ein schiefes Bild. Aber aber du siehst auch, dass ein Kreis sich jetzt schließt, ne? Nochmal ein Text, in dem eine Frau zwei Dinge vorschlägt, als Ratschlag an alle anderen. Und dass das ausgerechnet um Suffragetten geht.
Ja, toll.
Gedichte können einen echt retten, oder?
Ja. Aber hier in der Liebling-Community haben wir ja mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, wie zugänglich, wie inspirierend, wie originell auch moderne Gedichte teilweise sind. Und weißt du, was Anke Rostek uns geschrieben hat? Als ich eben gesucht habe nach der Altmail, habe ich gesehen, dass sie gestern Abend eine geschickt hat.
Oh, okay.
Und ganz ehrlich, ich wusste das noch nicht, es gibt ein neues 13 Gedichte.
So, jetzt reicht's mir.
Olli hat sich gestern gemeldet übrigens. Er hat sowohl an dich als auch an mich einen Kalender von den 13-Plus-Gedichten geschickt.
Danke.
Also, und er sagte, es ist ein wahnsinnig sperriges Paket und er wollte gerne wissen, wie es ankommt. Das war gestern. Es wird jetzt vermutlich kommende Woche ankommen.
Ja.
Und jetzt schreibt aber Anke Rostek, dass es ein neues 13-Plus-Gedichte gibt mit dem Thema Familie.
Oh, das ist schön.
Ja, aber ich wusste das nicht. Ich finde das total irre.
Freundschaft war das Letzte, jetzt haben wir Familie. Da freue ich mich aber drauf.
Und Mascha Kaleko ist auch wieder dabei.
Na klar ist die dabei. Wir haben doch gerade auch das Gedicht, ich meine, das Tafelgedicht impliziert ja auch schon, ne, dass die Familie eh so wichtig war.
Ja.
Oh Mensch.
Nee, aber ich finde das einfach so erstaunlich. Ich meine, guck mal, ich bin ja auch mit dem Olli so ab und zu so in Verbindung, aber dass er
du
jetzt
Du darfst Olli sagen, das ist schon was.
Ja, Olli irgendwie, Olli, ja. Ich glaube, er sagt wahrscheinlich, hier ist der Olli, sagt er, glaube ich, deswegen
so.
Olli.
Okay.
Der Olli. Und er hat mir gegenüber nichts davon erwähnt, dass es jetzt neues 13-Plus-Gedichte schon gibt. Ich wusste das nicht. Aber ich finde es großartig. Ich bin total gespannt.
Aber hast du nicht in deinem Telefon so eine Klingel, die dir sagt, Achtung, neue Ausgabe?
Nein, habe ich nicht. Ja, das Erstaunliche ist ja, dass wir noch nicht mal die letzte Ausgabe besprochen haben, weil du so viel um die Ohren hattest.
Ja,
ich habe es einmal kurz erwähnt oder mit einer Geschichte. Aber eigentlich haben wir da noch Nachholbedarf. Mhm. Und jetzt kommt schon das Nächste. Aber besser kann es ja nicht laufen.
Und es ist mal wieder so, Leute, also liebe Lieblinge, wenn ihr euch den Stress nehmen wollt, nicht zu wissen, was ihr jemandem schenkt, ne, wenn ihr zu Besuch seid irgendwo zu Weihnachten. Das ist ein Zehner. Leute, den haben wir noch übrig. Einfach Bahnhofsbuchhandlung ist ja the place to be. Mhm. Bahnhofsbuchhandlung, jetzt haben wir beide nicht so gut recherchiert in letzter Zeit. Ich kenne den Köln, ich weiß
Doch,
in
es
Köln.
Gibt, es gibt sie im Prinzip,
immer, ne?
Gibt es sie an den Bahnhofsbuchhandlungen. In der Regel gibt es dieses Buch dort. Manchmal natürlich auch in Buchläden, in besser sortierten Buchläden, da auch. Aber die Bahnhofsbuchhandlung haben in der Regel, haben sie dieses Buch, die größeren sowieso.
Und das ist ein gutes Geschenk. Das ist wirklich, ja, wer da sagt, was soll denn der Scheiß, mit dem müsst ihr nochmal reden oder mit der. Da müsst ihr nochmal ins Gespräch gehen. Aber das ist ein gutes Geschenk.
Weil man es auch so schön durchblättern kann. Ja, es sind so schön gezeichnet teilweise die Porträtköpfe. Und es ist einfach so, man blättert es einfach gerne durch. Von den Farben her, von den Schrifttypen her. Und immer mal wieder kann man mal eintauchen in ein Gedicht.
Man kann das gut irgendwo liegen lassen. Man kann das irgendwo doof rumliegen haben. Und man kann es auch ehrlich gesagt im Rucksack haben. Ja. Also man muss jetzt nicht so weit gehen wie wir, wenn wir ganz verrückt drauf sind und nochmal ein Gedicht lernen. Aber es dabei zu haben und dann, das ist ja auch eine Superkraft von uns Menschen, mal lesen, nicht kapieren, weglegen. Merken, bin heute nicht in the mood. Ich tue es wieder in den Rucksack zurück oder in die Tasche, weiß ich nicht. So, dann ein paar Tage später wieder rausholen. Das ist so wie mit allem. Eine Nacht über etwas geschlafen haben oder auf jemandem, unter jemandem. Nein, eine Nacht über etwas reagiert mein bester Freund gar nicht.
Naja. Wieso? Natürlich.
Eine Nacht über etwas geschlafen zu haben, ist ja total hilfreich. Ich nehme mir das häufig vor, dass wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder wütend bin oder traurig, dass ich denke, komm, jetzt nicht zu sehr reingraben in dieses Gefühl. Eine Nacht drüber schlafen, vielleicht man sagt immer, die Welt sieht am nächsten Tag anders aus.
Gedichte sind auch eine Superpower, wenn du so willst. Mal so ein Gedicht aufsagen können für sich selber, wenn man wartet, wenn man Fahrrad fährt. Es fühlt sich selber gut an. Das hat sowas von Selbstermächtigung, ein Gedicht aufsagen können. Und es noch wissen.
Wie kommst du das Wort habe ich ja nie aus deinem Mund gehört.
Was?
Selbstermächtigung?
Ja.
Weil man sich das Gedicht so nah...
Nein, entschuldige bitte. Selbstermächtigung, entschuldige bitte, ich ziehe es zurück. Es hat ein, nein, ich wollte eigentlich sagen, ja, Selbstwirksamkeit.
Kurz vor Verhaftung.
Nein, Selbstwirksamkeit.
Das verstehe ich auch nicht, das Wort.
Selbstwirksam ist, wenn man Dinge selber hinbekommt, die einen dann auch eben bestärken, weil man das selber geschafft hat.
Das heißt deswegen Selbstwirksamkeit das Wort?
Ja.
Ich schreibe es mal besser auf, man weiß nicht, ob es...
Und ich finde, Gedichte haben etwas Selbstwirksames, wenn man es jetzt mal geschafft hat, ein Gedicht auswendig zu lernen und es für sich dann zwischendurch mal aufsagen kann, dann ist das ein so tolles Gefühl, dass man es noch drauf hat oder überhaupt zunächst mal, dass man es überhaupt geschafft hat, es komplett aufsagen zu können.
Ja,
genau wie Ich liebe ja von Mascha Kaleko, weil, das wollte ich vorhin nämlich noch anführen, ganz kurz, weil sie ja in Amerika gelebt hat und dort hat sie ja auch Take It Easy geschrieben. Und das ist ja das Gedicht, mit dem ich sie kennengelernt habe. Ja?
Soll ich das vorlesen?
Take It Easy, ja, ich kann das auswendig. Take It Easy, sagen sie dir. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter. Doch, du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief. Weil es die andere Schulter ja auch noch gibt. Man muss sich also leider doch bequemen, es manchmal auf die Schwere zu nehmen. Es war jetzt nicht ganz so flüssig, aber es war im Großen und Ganzen was richtig.
Es ist sowieso kühl, wo ich gerade bin, aber ich habe noch so eine emotionale Gänsehaut bekommen. Boah, wie schön du das gesagt hast.
Das war jetzt ein bisschen so zusammengestammelt, aber ich habe es noch so halbwegs hinbekommen. Und mit dem habe ich sie entdeckt, mit diesem Gedicht. Das heißt Take It Easy, also richtig so in Anführungszeichen, Überschrift Take It Easy. Aber die erste Zeile lautet Take It Easy, T-E-H-K, Strich, I-H, Strich, S-I, I-S-I. Take It Easy, sagen sie dir. Nimm's leicht. So, pass mal auf, ich hätte noch eine Sache über eine Frau, die mich wirklich begeistert hat, die mich berührt hat. Und ich habe wahrscheinlich vor langer Zeit schon mal von ihr erzählt. Sie heißt Madeleine Ruffaut. Mhm. Sie ist eine Widerstandskämpferin aus Frankreich gewesen. Mhm. Und es gibt eine Graphic Novel. Und zwar ist da jetzt der dritte Teil erschienen. Es ist ja diese Graphic Novel so ein bisschen auch im leichten Aquarellstil, nur in Blautönen das Ganze. Mhm. Und es liest sich so wunderbar und ich habe mich so gefreut, dass der dritte Teil, der heißt Nudeln mit Tomatensauce. Ist ein bisschen lustig. Ist ein bisschen lustig. Nudeln mit Tomatensauce. Und ich habe wahrscheinlich vor 2 Jahren habe ich mal von ihr erzählt. Teil 1 hieß, also die ganze Graphic Novel Reihe, das sind 3 Bände, heißt Madeleine die Widerständige. Teil 1 war die entsicherte Rose, Teil 2 das rote Federbett und jetzt Spaghetti mit Tomatensauce. Und es ist ja eine echte Geschichte von dieser Madeleine Ruffaut. Mhm. Als Teenager Und es ist wirklich, eigentlich ist es alles absurd. Als Teenager wurde sie bei der Besetzung der Nazis von einem NS-Offizier gedemütigt. Er hat ihren Tritt auf dem Hintern irgendwie verpasst. Sie ist so in den Dreck gestürzt. Und daraufhin war sie so wütend, dass sie sich der französischen Resistance angeschlossen hat, als, ich glaube, 13, 14, 15-Jährige. Die wollten sie zunächst mal überhaupt gar nicht. Ja? Aber sie ist dann irgendwo untergekommen und durfte auch gewisse Dienste übernehmen. Und also dieser Moment hat auf jeden Fall ihr komplettes Leben entschieden, als sie da mit dem Gesicht im Rinnstein gelandet ist und sie sich gedemütigt fühlte und diese Angst, die sie hatte zu dem Zeitpunkt, daraus wurde Wut. So, und dann hat sie zu sich selber gesagt, ich weiß nicht, wer sie sind oder wo die sind, aber ich werde die Leute finden, die dagegen kämpfen und werde mich ihnen anschließen. Und das durfte sie dann auch. Und sie hat sich dann 1944 freiwillig für eine Mission gemeldet, einen Nazisoldaten zu töten. Und zwar als Vergeltung für ein deutsches Massaker in diesem Dorf. Das Dorf heißt Oradour-sur-Glane und das ist ein Ort, den sie aus ihrer Kindheit gut kannte. Und dann hat sie gehört, die Deutschen haben dieses Massaker da angerichtet. Sie ist dann mit einem gestohlenen Revolver an der Seine in Paris entlang gefahren und als sie einen deutschen Soldaten erblickt hat, der auf der anderen Seite des Flusses auf die Tuilerien blickte, hat sie ihn angehalten und hat ihm zweimal in den Kopf geschossen. Sie wurde daraufhin, und es ist wirklich, und es ist alles echt, und diese Graphic Novel wird nur mit eigenen Worten von Madeleine Riffaut erzählt.
Oi.
Alles im Prinzip original. Sie wurde dann gefasst, weil sie verraten wurde von einem französischen Kollaborateur, einer, der zusammengearbeitet hat mit den Nazis. Der hat sie verraten, sie kam in ein Gestapo-Gefängnis, sie wurde gefoltert, sie war zur Hinrichtung vorgesehen. Und jetzt kommt wirklich das, was ich kaum nachvollziehen kann. Sie hat immer über Wochen, über Monate dicht gehalten. Sie haben mit ihr Waterboarding gemacht, sie haben ihren Kopf unter Wasser getunkt, sie hat Elektroschocks bekommen, sie wurde verprügelt, ja, und sie hat dicht gehalten. Und da, ehrlich gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich gefoltert würde, ich glaube, viele von uns würden auspacken.
Das ist mir ein zu großes Bild. Ich möchte
ja,
da gar
ich weiß,
nicht
ich weiß. Ich und zum Glück sind wir nicht in der Lage. Ja. Ja, aber du brauchst ja einen bestimmten Mindset, um diese ganzen Qualen durchzuhalten und dich zu halten. Ja, das Mädchen, das nicht tot zu kriegen war, haben sie auch irgendwann genannt dann bei den Nazis. So, dann konnte sie mal flüchten während eines Transports zum Konzentrationslager nach Ravensbrück. Und da ist ihr die Flucht gelungen, obwohl sie es gar nicht wollte.
Ja.
Aber das Rote Kreuz hatte damals erreicht, dass Frauen, die schwanger waren, aus diesem Transport raus durften. Und die ganzen Frauen, die dabei waren, die waren viel zu alt, um ihn abzunehmen, dass sie schwanger waren. Deswegen haben sie gesagt, geh, sag, du bist schwanger. Und haben sie so ein bisschen so rausgestoßen. Sie wollte eigentlich gar nicht. Die war so, ich weiß auch nicht, die war so fast schon auch todesmutig. Oder die ist dem auch erhobenen Hauptes, ist sie einfach... Ist sie diesem Tod auch, diesem möglichen, dem baldigen, entgegengegangen? Es ist total irre. Auf jeden Fall wurde sie relativ schnell wieder gefangen und kam wieder ins Gefängnis und wurde wieder gefoltert. Und dann gab es, ich glaube, kurz bevor die Befreiung stattfand, einen Gefangenenaustausch. Und im Rahmen dieses Gefangenenaustauschs wurde sie dann, das Mädchen, das Paris rettete, wurde dann gefeiert. So, jetzt kommt aber diese Geschichte, bevor ich von ihrer größten Heldentat erzähle. Diese Madeleine Riffaut, als ich vor 2 Jahren mal von dieser Graphic Novel erzählt hat, lebte noch und war fast 100. Und jetzt, kurz bevor der dritte Band rauskam, ist sie, ich glaube Ende letzten Jahres, ist sie gestorben mit 100 Jahren.
Das heißt, sie lebte noch, als die ersten beiden Bände rauskamen. Habt ihr das vielleicht noch mitbekommen?
Absolut, absolut. Sie hatte ja selber erzählt. Ne? Ja. Man musste sie erstmal davon überzeugen, dass man das macht. Aber sie selber hat ja dazu beigetragen. Deswegen ist sie eine der drei Autoren. Der eine ist der Zeichner, der andere ist der Erzähler und sie natürlich als Haupterzählerin. Also sie ist mit, genau. Und ich fand das so erstaunlich, diese Geschichte zu lesen, über diese absolute Heldengeschichte. Und dass diese Frau aber wirklich noch lebte, als ich zum ersten Mal davon
Kannst
erzählte.
Kannst du das mal mir in die Kamera halten, dass ich einen Eindruck habe, wie das Buch aussieht?
Ja, so, das ist so.
Madeleine, die Widerständige.
Genau, und ich glaube, ganz hinten ist sie sogar, ganz hinten ist sie gezeichnet worden. Siehst du, das war Madeleine mit knapp 100.
Mit einer Zigarette im Mund.
Ja, mit knapp 100.
Wow.
Und ich meine, und die ist als 13, 14, 15-Jährige ist da hingegangen. Es ist total irre. So, pass auf. Und in diesem dritten Band, dem neuen, da wird sozusagen ihr kühnstes Abenteuer erzählt, wie sie nämlich mit einigen anderen einen Wehrmachtzug 1944 erobert hat. Und zwar...
Die war so jung.
Und es kam dann die Nachricht, hat irgendjemand dann durchgegeben an sie, Achtung, da rollt ein NS-Zug mit Nachschub auf Paris zu, den müssen wir stoppen. Und sie haben dann aus dem Keller den ganzen Sprengstoff geholt und die Granaten, die sie hatten, und haben dann auf so einer Überführung auf diesen Zug gewartet. Und das war erst ganz kurz, nachdem sie aus der Gefangenschaft war. Sie sofort wieder zurück, sofort wieder in die Résistance. Ja? Und sie hatte an dem Tag überhaupt keine Stimme mehr, weil man sie so gequält hatte und gefoltert hatte. Und sie hatte im Prinzip keine Stimme mehr, wurde trotzdem zur Anführerin gewählt, was einige nicht so toll fanden, weil sie gesagt haben, hey, wenn man keine Stimme hat und nicht rufen kann, kann man keine Gruppe führen. Und deshalb bekam sie jemanden zur Seite gestellt, den sie ins Ohr geflüstert hat und der hat dann sozusagen diese Befehle weitergegeben an die anderen. Dann also diese Aktion, sie stehen auf dieser Überführung und plötzlich schreibt sie, ist meine Stimme wieder da? Vielleicht das Adrenalin. Das ist ganz irre, plötzlich hat sie wieder Stimme. Ja, sie glaubt möglicherweise wegen des Adrenalins. So, sie haben dann auf den Zug, der kam aus diesem Tunnel, so ein richtig so ein klassischer Tunnel aus Stein mit so einem steinernen Bogen, haben sie dann Granaten geworfen und dieser Zug stoppte sofort. Und dann schrieb sie, amüsantes Detail, unter diesen Kisten war eine, die nicht dazugehörte, und zwar eine mit Feuerwerk zur Feier des 14. Juli.
Oh je.
Unabhängigkeit in Frankreich. So, das heißt, du hast nicht nur diese Explosion von den Granaten, sondern du hast auch noch ein Feuerwerk gleichzeitig. Und sie schreibt, die Nazis müssen gedacht haben, scheiße, die haben eine neue Waffe.
Ja.
Und außerdem dachten sie dadurch, da ist ein ganzes Bataillon, das sie da gerade erwartet. Und nicht nur 5, 6 Resistanzler. Und einer, der übrigens mit dabei war bei dieser Aktion und Fotos gemacht hat, das ist Henri Cartier-Bresson.
Der tolle Fotograf.
Der berühmte Fotograf. Hat der nicht den Kuss auch fotografiert? War das der oder diesen... Typischen Kuss auf der auf der Pariser Straße? Nee, das nicht. Aber er hat berühmte Fotos auf jeden Fall gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, so, dieser Zug setzte dann zurück und steckte fest, weil eine andere Widerstandsgruppe die andere Seite des Tunnels blockierte. So, sie saßen also wie Ratten in der Falle. Aber, schreibt sie, in die Enge gedrängt sind wilde Tiere manchmal am gefährlichsten.
Aha.
So, dann kamen die Leute aus dem Viertel und fing an, dort zu picknicken vor diesem Tunnel. Und es war wie bei einem Ausflug aufs Land. Es kamen nicht nur Feuerwehrleute, Polizisten, auch der Bürgermeister mit seiner Amtsschärpe. So, jetzt brauchten sie aber natürlich Verstärkung und warteten. Und es vergingen 3 Stunden. Und dann hatte einer die Idee, ich kenne einen pensionierten Lokführer. Und dann haben sie den zu Hause geholt, pensionierter Lokführer, und er ist auf die Lok gestiegen, hat diese abgekoppelt, diese Lokomotive, sodass die Deutschen im Tunnel eingeschlossen blieben. Mhm. Und die haben dann gemerkt, es bringt nichts mehr. Es haben sich dann 80 Wehrmachtssoldaten ergeben. Die kamen raus mit erhobenen Händen. Mhm. Und in diesem Zug haben sie dann große Lebensmittelvorräte entdeckt. Ja, ganze Schweinehälften. Und dann wurde das alles gegessen abends in dem Viertel auf der Straße. Sie gönnten sich ein großartiges Abendessen. Seit 4,5 Jahren hatten wir nicht so gut gegessen, sagte sie. Mhm. Und mit diesem Essen fiel ihr dann ein, sie war schon etwas beschwipst, dass ja August war. Und sie fragte dann, der wievielte ist heute? Und dann sagte einer, der 23. Warum? Oh, sagte sie, das trifft sich gut. Heute werde ich 20.
Oh.
Ich weiß, es ist wirklich, es ist irre. Und sie hat gelebt bis zum 24. November 2024. Danach kamen noch 80 Jahre. Und sie ist mit 100 Jahren gestorben. Sie hat auch geheiratet, wurde Dichterin auch, Journalistin. Sie war Reporterin. Immer gegen Kapitalismus, gegen Kolonialismus, hat für französische Zeitungen berichtet über die Aufstände gegen französischen Kolonialismus in Algerien. In Vietnam war sie, hat mehrere Bücher geschrieben. In der Resistance war sie Leutnant sogar. Und sie wollte, jetzt kommt's, nach der Befreiung von Paris 1944, wollte sie weiterkämpfen als Soldatin in der französischen Armee, wurde aber jedoch als zu jung angesehen. Sie sagte, ich war minderjährig, ich brauchte die Zustimmung meiner Eltern und ich war ein Mädchen. Deswegen Fliegen ging das nicht. Sie hat in Paris den großen vietnamesischen Führer Ho Chi Minh hat sie getroffen, hat mit anderen Dichtern verkehrt. Pablo Picasso hat 1945 mal ein Porträt von ihr gemacht, so eine Kohlezeichnung, für ihr erstes Buch. Das hieß Die geballte Faust. Und er hat in Kohlen dieses Porträt gezeichnet. Und das war also das erste Buch, eine Sammlung von Gedichten, die sie während der Gefangenschaft geschrieben hatte. Naja. Und dann hat sie 1994 hat sie dann ihre Memoiren veröffentlicht. Mein Name war Rainer. Denn ihr Deckname, ihr Codename in der Résistance war Rainer. Sie war Rainer. Benannt nach Rainer Maria Rilke, den sie so geliebt hat.
Okay.
Ja. Und dann in Vietnam war sie, ist dann zurückgekehrt, hat in Paris als Pflegehelferin gearbeitet, hat auch ein Buch über die schlechte Bezahlung von Krankenhausangestellten. In dem Buch Nachtwäsche hat sie geschrieben und hat sich immer geweigert, ein Symbol zu sein. Und hat diesen Satz gesagt, den ich auch total schön finde. Ich war nur ein junges Mädchen, das in die Geschichte hineingeriet. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich andere kippen um beim ersten Tropfen Blut, sie ist nie umgekippt. Und manchmal, während sie gefoltert wurde, hat sie eine Ohnmacht vorgetäuscht, hat sie erzählt. Mhm. Weil sie natürlich einfach so tun wollte, als sei sie ohnmächtig. Und dann kam aber, und auch das war mir neu, dann kam ein Mediziner, hat ihren Puls gemessen und hat festgestellt, dass sie simuliert. Und weiter ging's. Es ist, ach so, und das ist noch vielleicht eine wirklich eine hübsche Geschichte, die auch hier erzählt wird. Sie kam in ein Frauengefängnis und wusste aber, ich werde in 5 Tagen hingerichtet und so, ich brauche auch nichts mehr zu essen. Dann in der Nachbarzelle, ich glaube durch so ein kleines Rohr oder so waren die verbunden, man konnte also irgendwie was durchreichen. Durch die Nachbarzelle erfuhr sie, dass dort eine schwangere Frau war. Und sie sagte dann zu der rüber, also man konnte sich nur über Stimme einfach miteinander verständigen, ich brauche nichts mehr zu essen, nur noch 7 Tage bis zur Hinrichtung. Und dann hat sie ihr noch ihre Brotration da rübergeschoben. Und dann ein ganz bemerkenswerter Absatz. Da erzählt sie, stell dir vor, 50 Jahre später, als ich mein Buch präsentiert habe bei einer Lesung und dann, sie nannten mich Rainer, signiert habe, bat mich eine Frau hineinzuschreiben für das Baby, das ich in Fresne ernährt habe. Seine Mutter hatte die Deportation überlebt und ihrer Tochter diese Geschichte erzählt. Und nach Erscheinen meines Buches hat sie endlich erfahren, wer ich war. Und das war das Kind von dieser Frau, die damals diese Extra-Ration bekommen hat. Naja, und dann auch ganz schön, dann hat ihr eine ältere Insassin im Gefängnis, hat ihr ein Heiligenbild gegeben, falls sie das Gefängnis überlebt und hat ihr das Versprechen abgenommen, ich weiß nicht, die heilige Therese war das, und hat ihr das Versprechen abgenommen, wenn sie davonkommt, was ich spüre, sagte sie zu ihr, bitte ich nur darum, dass du im Gedenken an die heilige Therese jeden 15. August eine Kerze anzündest für meine Seele und die meines Mannes. Und Madeleine Riffaut hat ihr Versprechen gehalten, wo auch immer sie war.
Oh, wow.
Hatte am 15. August, wo auch immer sie war, hat sie eine Kerze angezündet. Und sie sagt, sie hätte sich nur nicht vorstellen können, wie lange das der Fall sein würde. Nämlich ein ganzes Leben lang, bis sie 100 war. Ich finde diese Frau so unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ich jemals eine irrere Biografie von irgendjemandem gehört habe. Die ist irre. Madeleine Riffaut. Und dann habe ich das erst vorletzte Woche, habe ich dann erst gelesen, ich denke, lebt sie jetzt eigentlich noch? Weil letztes Mal war sie ja fast schon 100. Und dann habe ich zum ersten Mal gelesen, jetzt ist sie gestorben. Ich hatte es damals nicht mitbekommen.
Sag mal, und das ist jetzt eine Trilogie?
Ja, und
die
damit
ist Schluss. Abgeschlossen?
Ich glaube, jetzt ist glaube ich Schluss. Genau, es war nur auf 3 Teile angelegt.
Empfiehlst du, dass man bei der ersten anfängt, beim ersten
Buch? Ja, natürlich. Es ist wirklich, es ist eine so wunderschöne Geschichte und sie ist so toll gezeichnet. Das lohnt sich wirklich. Es ist kostet 29 Euro ein Buch. Es ist halt sehr, sehr wertig. Ne? Es ist sehr wertig und man schaut sich es auch später nochmal an. Und was für eine irre Story.
So, sag mal bitte, und du gehst ja gerne in die Bücherei, ne? Aber die kaufst du dir dann selber, wenn du merkst, die gefallen dir sehr gut?
Ja, genau. Mhm. Also dann kaufe ich mir die auch. Ja.
Der Kuss ist ein Foto von Robert Doisneau.
Ah, Robert Doisneau, okay.
Und ich weiß noch, dass ich das interessant fand, als ich erfuhr, dass er, also Henri Cartier-Bresson, ist auch ein Schwarz-Weiß-Fotograf, der sehr bekannt ist, und sein berühmtestes Foto ist, würde ich mal sagen, das von so einem kleinen, auch aus den 50ern, so ein kleiner verschmitzter Junge, der auf die Kamera zuläuft mit kurzen Hosen und grinst und in jedem so an den Körper gepresst, in jedem Arm haltend, eine Flasche Rotwein.
Okay, das so kenne ich gar nicht. Ja, das kenne ich gar nicht. Schauen. Ah ja, interessant, sehr schön.
Und Roberto Asnot hat dieses, von dem kennen wir dieses Foto. Wir sind scheinbar im Café, schauen nach draußen auf die Straße und sehen ein Paar, das vorüber zu eilen scheint und im Gehen sich küsst. Sehr leidenschaftlich.
Okay, okay. Ah,
also technisch okay. Gar nicht so, da müsste man mal nachstellen, ob man das gut machen kann. Also ja. Wir küssen ja alle, aber oder viele von uns küssen, aber kann man das machen? Kann man schnellen Schrittes gehen, Arm in Arm? Mhm. Und sich küssen?
Es ist jetzt nicht besonders intensiv oder besonders zärtlich. Man will es dann unbedingt machen und ich glaube, am Ende stellt man immer fest, okay, aber so richtig cool war der Kuss jetzt nicht.
Aber ich will dir mal was sagen, das war eine Auftragsarbeit und das ist gestellt, das Foto. Das ist kein spontanes Foto gewesen. Also er hat richtig einen Auftrag gekriegt.
Okay.
Mach eine Fotoreihe zum Thema Liebende oder so. Das weiß ich jetzt alles nicht mehr konkret, aber das hat mich, glaube ich, damals ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das sah so nach einem Schnappschuss aus, ne?
Ja.
Gut, aber dann, das ist interessant, dass Madeleine ihn, ne? Also, das ist
ja,
da auch
dass der dabei
gibt.
War. Mhm. Ja. Gut. Ihr lieben Leute, danke, dass ihr dabei wart. Mhm. Ihr von der tollsten Community der Welt. Wir hören uns dann alle am kommenden Donnerstag wieder mit euren Geschichten. Die kriegen wir immer auf wiewardertagliebling@gmail.com.
Bis dann, Rainer.
Bis dann, Madeleine.